Liebe Geschwister, ich möchte gerne drei Dinge heute zu euch sagen. Dauert an sich nur 60 Sekunden, aber weil ihr nun mal alle da seid, dann würde ich zu den drei Dingen noch etwas sagen. Ich finde das sehr schön, dass wir in der Bibel Verse finden, die man sich sehr gut merken kann, auch die Kinder. Und drei Dinge kann man sich ja eigentlich aus jeder Predigt merken, oder? Ja. Und dann lese ich zunächst den Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und möchte zu diesen drei Dingen etwas sagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Das war's. Ist sehr einfach, ja, oder? Wie hieß der erste Punkt? Du bist gerade noch am zweiten Frühstück, du. Das Verstehen des Hören. Ich lese nochmal vor, ja? Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Was war das Erste? Genau, sehr gut. Wenn man heute auf die Straße gehen würde und würde Leute fragen, nenn doch mal drei Dinge, die du mit dem christlichen Glauben verbindest. Was würden die Leute sagen? Oder ihr würdet mal in eurer Jugendstunde fragen, was sagen die Jugendlichen, jetzt mal vergesst den Vers wieder. Würden sie als erstes auf Freude kommen? Ich weiß nicht. Ich finde das schön. Paulus hatte eine sehr enge Beziehung zu dieser Gemeinde. Das waren seine Kinder. Und er stellt ihnen in Kapitel 1 ein sehr schönes Zeugnis aus. In Vers 6, ihr habt das Wort aufgenommen, in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes. Und dann sagt er ihnen in Vers 9 und in Vers 10, was sie gemacht haben. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, wie ihr euch, sind wieder drei Dinge, von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, das war die Vergangenheit, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, das ist die Gegenwart, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, das ist die Zukunft, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. In jedem Kapitel dieses Briefes geht es um das Kommen des Herrn. Und wir haben gestern schon gesehen, dass er in Kapitel 2 sich selbst als Mutter und Vater dieser Gemeinde vorstellt. Und wir wissen ganz genau, wenn wir Kinder haben, dass uns an unseren Kindern etwas liegt. Wir haben eine Beziehung zu ihnen. Wir möchten sie in der Anfangszeit nähren, dann eine gewisse Zeit ertragen, hätte ich fast gesagt. Nein, wir lieben sie immer noch und dann genießen wir sie und dann lassen wir uns von ihnen pflegen. Das sind so die Etappen, die wir vor uns haben. Paulus hatte eine ganz innige Beziehung zu den Thessalonichern. Er sagt, ich bin die Frau, die euch nährt und ich bin der Vater, der euch ermahnt, jeden Einzelnen von ihnen. Wenn man jeden Einzelnen im Vers 11 ermahnen will, dann muss man zu jedem Einzelnen eine Beziehung haben. Und jetzt kommt Paulus am Ende dieses Briefes auf einen Punkt, wo man den Eindruck hat, er überlegt jetzt, was kann ich denen denn sagen, was wirklich wichtig ist. Vielleicht hat er so den David da sitzen gehabt, da gab es auch viele Kinder und damals gab es noch die Angewohnheit, die Kinderstunde nicht von der Predigt abzukoppeln. Ich finde es immer traurig, dass die Kinder immer weg sind. Aber vielleicht flüchten die sich auch. Ich war mal in einer Gemeinde, da waren so mehrere Säulen und ich habe immer mal die Kinder angesprochen. Nach der Pause waren die ganzen Plätze hinter der Säule direkt besetzt, dass sie nicht mehr in der Sichtweite waren. Und meine Frau sagt dann schon mal, schon doch mal die Kinder bitte. Paulus sagt drei Dinge. Und für mich sind die drei Dinge ganz wesentlich für meinen christlichen Glauben. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem. Warum beginnt er mit Freude? Das überrascht uns ein bisschen. Wir wirken als Christen nicht gerade so, als würden wir ständig überschäumen vor Freude. Und damit ist auch nicht gemeint, dass wir alle grinsend durch die Gegend rennen. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Typen, die schon mal ernster gucken. Aber wenn wir uns treffen, auch in der Gemeinde, in der Versammlung, wir reden miteinander, dann merken wir doch irgendwie, dass bei dem anderen Freude da ist. Es gibt Dinge, über die wir uns freuen können und die uns niemand nehmen kann. Und das finde ich sehr schön. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel aus dem Alten Testament ganz kurz mal zeigen, damit ihr versteht, was mit dieser Freude gemeint ist. Viele von euch kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht euren Lebenslauf. Ich weiß nicht, was ihr erlebt habt. Vielleicht auch an schwierigen Situationen in eurem Leben. Ich weiß wohl, dass es viele Menschen gibt, die eine große Not durchleben. Und dann könnte man denken, okay, Klaus, dann red mal besser nicht von Freude. Und Jakobus sagt es auch. Wenn jemand leidet, dann was soll er machen? Er soll sich nicht ständig freuen. Vielleicht können wir das mal lesen. In Jakobus 5. Vers 13. Leidet jemand unter euch Trübsal? Er bete. Ist jemand gutes Mutes? Er singe Psalmen. Also, er freue sich. Also Gott ist nicht so wirklichkeitsfremd, dass er jetzt von uns verlangt, dass wir jederzeit früh aufstehen und schon auf dem Weg ins Bad, also mindestens 3 geistliche Lieder trällern. Das ist damit nicht gemeint. Aber es ist damit gemeint, wenn Paulus sagt, zu den jungen Christen, die vor Verfolgungen standen, die Probleme hatten, er sagt, das Kennzeichen eures christlichen Glaubens ist, dass ihr euch freut. Und wenn man mal ein bisschen nachdenkt, kann es ja eigentlich gar nicht anders sein. Also wir sind ja hier alle zusammen. Ich setze jetzt mal auf, voraus, ihr seid alle gerettete Sünder. Dann ist das ja so wie, ja, man kann ja sein Glück kaum fassen, ja. Man hatte eine Schuld, ein Riesenproblem und dann bekomme ich den Hinweis auf das Kreuz und ich gehe dahin und dann nimmt mir der Herr meine ganze Schuld weg und er sagt mir, du bist befreit, du bist jetzt mein Sohn. Du bekommst eine herrliche Zukunft und außerdem bist du noch mein Erbe. Und dann sage ich schon, komm, hör auf, das kriege ich ja gar nicht unter die Füße. Und er macht immer noch weiter, ein Geschenk nach dem anderen. Und dass man dann sich nicht freut, das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Aber wir haben das Problem und wenn wir mal 5. Mose aufschlagen, dann sehen wir, dass Gott in diesem Buch seinem Volk oft seltsame Anweisungen gibt. Zum Beispiel in 5. Mose 16, Vers 11. Du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Also wir schenken unseren Kindern schon mal zu Weihnachten Geschenke. Und als sie noch kleiner waren, war das immer eine große Freude für mich und für die Kinder. Ich habe also oft Geschenke ausgesucht, wo ich auch was mit anfangen konnte. So Lego, was Spaß macht. Also es gab da immer eine Prügelei, wer durfte das dann zusammenbauen, ich oder die Kinder. Dann freut man sich mit. Aber bei uns gab es dann nie die Situation, dass die Kinder das Geschenk bekommen und ich musste mich dann daneben setzen und dem ständig auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt freu dich doch mal bitte. Sondern die hatten überhaupt keine Bodenberührung. Ja? Aber wir als Christen, wir kriegen Geschenke, wir kriegen Sachen von Gott gegeben und dann muss Gott, das ist doch oberpeinlich, ja? Dann muss er noch in 5. Mose 16 zu mir sagen, du Klaus, ich würde mich freuen, wenn du dich freust. Du sollst dich freuen. Freude befohlen. Vers 14. Du sollst dich an deinem Fest freuen. Und dann kannst du durch das ganze 5. Buch Mose gehen. Und Gott sagt das an so vielen Stellen. Du sollst dich freuen. Kapitel 26, Vers 11. Du sollst dich freuen, all des Guten. Und dann frage ich mich immer, hallo, haben wir irgendwas nicht verstanden? Haben wir nicht kapiert, was mit uns passiert ist am Kreuz? Warum freuen wir uns nicht? Die Thessalonicher, ich glaube, die hatten kein Problem damit. Die waren zum Glauben gekommen. Sie haben das Heil ergriffen. Und das ist ja nicht irgendwie ein Witz oder es ist ja nicht eine Geschichte, die nicht wahr ist. Als ich Kind oder Jugendlicher war oder so ein Zwischending, ich bin in Jena groß geworden. Jena liegt an der Saale und wir mussten immer auf dem Weg zur Versammlung ein Stück an der Saale langlaufen. Und dieser Park an der Saale hieß, Simon, wie? Wisst ihr? Nee. Paradies, natürlich. In Jena gibt es ein Paradies. Und einmal lief ich da an der Saale lang und ich trottelte wieder 16 Uhr zur zweiten Stunde. Und plötzlich kam mir die Idee, was ist, wenn das alles nicht wahr ist? Vielleicht haben deine Eltern irgendwie einen Knall. Oder die kennen das nicht anders. Und weil ihre Eltern dahin gegangen sind, dann gehen die auch dahin. Aber was ist, wenn das alles nicht wahr ist? Und ich bin sehr froh, dass ich mal so einen Gedanken hatte. Und als ich dann wirklich verstanden habe, was passiert ist am Kreuz, herzlich willkommen. ist mir der Gedanke nie wieder gekommen, wenn das alles nicht wahr wäre. Es ist ja wahr. Aber ich habe oft den Eindruck, wenn wir uns so daran gewöhnt haben, wir sind 30 Jahre bekehrt und das ist alles so in gewohnten Gleisen, dann fehlt uns die Freude. Wir realisieren gar nicht mehr, was passiert ist. Und dann freuen wir uns auch nicht. Und wenn wir mit unseren Kindern über die Bibel reden, über unsere Entdeckungen, über die Gemeindestunde, über den Herrn Jesus, dann ist so wenig Begeisterung zu spüren, Freude. Das Erste, was Paulus den Thessalonichern sagt, das ist so eine Säule, auf der mein christlicher Glaube steht, ist: Freut euch alle Zeit, ohne Einschränkung. Und jetzt möchte ich gerne etwas sagen über die Situation, die ihr jetzt alle denkt: Was soll ich denn machen, wenn ich Probleme habe? Soll ich mich dann auch freuen? Geht das? Und dazu gibt es ein wunderbares Beispiel im Alten Testament. Diese Geschichte hat mich so fasziniert. Und wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, die ausführlich durchzunehmen, aber ich möchte einige Verse aus dem Propheten Habakuk mit euch lesen. Und Habakuk ist ein genialer Lehrmeister. Wir lernen etwas aus Habakuk. Habakuk hat ein Problem, das verhehlt er nicht. Damit beginnt dieses Buch. Er kommt zu Gott und er sagt: Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Und damit ist er ein Kind unserer Zeit. Wir haben uns Freitagabend daran erinnert, in was für einer kaputten Welt wir leben. Die Ehe ist abgeschafft, seit letzten Mittwoch ist die Geschlechtlichkeit abgeschafft. Alle Säulen, die unser Zusammenleben regeln und organisieren, werden zerstört. Ja, und das veranlasst mich auf jeden Fall zu Gott zu schreien und sagen: Herr, Gewalttat! Schau dir das doch mal an, was passiert. Und du hörst nicht. Wir können Habakuk sehr gut verstehen. Und Habakuk hat zu einer Zeit geweissagt, in der es finster aussah im Volk Israel. Es war die Zeit, bevor es in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde. Und Gott ist so gnädig und antwortet Habakuk. Und jetzt ist es natürlich ganz auffällig, dass Habakuk eine Antwort bekommt, die er nicht erwartet hätte. Denn was sagt Gott zu ihm? Ich übersetze das jetzt mal frei, ja, das ist die Retzower-Übersetzung. Gott sagt: Aber guck, ich habe dein Schreien gehört. Meine Antwort darauf ist: Es kommt noch schlimmer. Ja, vielen Dank. Gott sagt in Vers 5, pass auf, ich werde ein Werk unter euch wirken. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es nicht erzählt würde. Ich werde euch den Chaldäer schicken. Und die Chaldäer waren damals bekannt als ein extrem grausames Volk. Wer ein bisschen Geschichte studiert hat und die Kriegsgewohnheiten der Chaldäer studiert hat, die standen den Ereignissen des 30-jährigen Krieges in Deutschland um nichts nach. Und da hat der Habakuk gedacht: Das kann doch nicht wahr sein. Es ist jetzt schon dunkel. Und dann schickst du uns noch den Chaldäer oder die Babylonier, das ist dasselbe. Und dann betet er weiter. Und das ganze Buch ist so ein Reden Gottes, ein Reden Habakuks. Und dann merken wir, wie der Habakuk Dinge versteht. Er sagt dann im Vers 12: Bist du nicht von Alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Er hat so Fixpunkte, an die er glaubt. Er sagt: Gott, auch wenn ich das jetzt überhaupt nicht verstehe, was du mir da erzählt hast, du bleibst doch mein Gott. Du bist doch mein Heiliger. Du hast doch verheißen, wenn wir zu dir rufen, dass wir dann leben werden. Wir werden nicht sterben. Und er schüttet nochmal sein ganzes Herz aus. Und dann, das finde ich so schön, dann rennt er nicht weg von Gott, sondern er sagt: Okay, Gott, ich habe mir einen Jägerstand gebaut oder eine Warte in Kapitel 2. Ich stelle mich hin und ich warte. Das ist doch genial, oder? Das müssen wir auch machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in deinem Leben nicht irgendetwas gibt, was du nicht verstehst. Also ich verstehe vieles nicht. Und dann lasst uns nicht so Fastfood-Christen sein, dass wir so an McDrive vorbeifahren. Im ersten Schalter brüllen wir rein, was wir wollen. Im zweiten kriegen wir das Ding dann. Sondern, dass wir mal Zeit haben und wir gehen zu Gott und sagen: Gott, ich habe hier meinen Jägerstand. Ich sitze da. Ich kann warten. Ich werde auf meine Warte treten. Ich möchte gerne hören, was du mir sagen willst. Ich finde, das ist eine exzellente Gebetshaltung. Manchmal, das habe ich schon gestern erwähnt, haben wir so Kommunikation, dass wir den anderen zutexten und der andere gar nicht zu Wort kommt. Vielleicht ist unser Gebetsleben auch schon mal so, dass wir Gott zutexten, unsere ganzen Probleme und vielleicht auch mal ein bisschen Freuden, aber Gott kommt überhaupt nicht zu Wort. Hast du Momente, wo du mal in deinem Arbeitszimmer sitzt oder in deinem Wohnzimmer sitzt und du bist einfach mal ruhig und dann betest du zu Gott und sagst, Gott, ich bin da. Ich möchte gerne, dass du zu mir redest. Ich möchte gerne, dass du mir ein Wort sagst, ein Wort, mit dem ich leben kann. Und das ist Gott sehr wohlgefällig. Und dann erscheint Gott, Habakuk, eine Sternstunde der Bibel. Und dann gibt er ihm einen Vers. Und der lautet wie? Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist ein Stück Himmel, oder? Das ist ein Stück Himmel. Und dann gebraucht der Heilige Geist diesen Vers dreimal im Neuen Testament. Er macht ein Prinzip deutlich, dass Gott der Unwandelbare ist. Der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments, das sind nicht unterschiedliche Götter. Es ist ein Gott. Und Gott gibt dem Habakuk so eine herrliche Verheißung und er sagt ihm, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Hast du mich verstanden, Habakuk? Ja, Gott, ich habe dich verstanden. Dann folgen fünf Wehe. Gott gibt einen Ausblick auf die Zukunft. Er sagt, Habakuk, welche Charaktereigenschaften Gott hasst. Und das sind alles die Charaktereigenschaften der Chaldäer zum Beispiel. Aber er gibt Verheißungen. Vers 14, die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Zu jedem Wehe gibt es eine Verheißung. Und dann ist Kapitel 2, ein wunderbarer Vers, aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Über diesen Vers könnte man eine ganze Stunde reden. Das gilt auch heute noch, 2017. Macht dir die Jamaika-Koalition Probleme oder die Gesetze der letzten Woche? Sei ganz getrost. Der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Es wird einen Augenblick geben, da wird keiner auf dieser Erde wagen, seinen Mund zu öffnen. Und es gibt drei Psalmen in dem Buch der Psalmen, die beginnen mit dem Wort, der Herr regiert. Ich sage euch die Nummern. Das ist Psalm 93, das ist Psalm 97, das ist Psalm 99. Das ist wie so ein Fanfarenstoß. Händel, also ich bin so, ich liebe die barocke Musik. Und er hat viele Orchestersuiten geschrieben und die beeindruckendsten Orchestersuiten beginnen immer so mit einem Bläsersatz. Und dann habe ich so gedacht, da haben ja immer so Adlige zugehört, die auch nicht gerade immer Lust an Musik hatten. Und damit die aufhörten zu quatschen alle und ruhig wurden, dann hat er seine Musik so gemacht, dass er erstmal so ein Zeichen gesetzt hat. Freunde, jetzt könnt ihr mal die Gespräche einstellen, jetzt kommt die Musik. Ein Fanfarenstoß. Und Gott gibt uns so Psalmen, wo wir merken, okay, jetzt sollten wir zuhören. Was ist seine erste Botschaft? Der Herr regiert, in deinem Leben übrigens. Auch hier in der Versammlung. Aber auch, der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Also ich hoffe, dass ihr irgendwie merkt, so ein Buch macht mir so eine Freude, dass man sich manchmal nicht wieder einkriegt. Und dann kommt der Höhepunkt. Ich denke ja immer, wie ich solche Bücher geschrieben hätte und ich hätte nach Kapitel 2 aufgehört, weil die Geschichte ist eigentlich zu Ende. Ein herrlicher Schlusspunkt. Der Habakuk hat das eine oder andere verstanden. Sein Problem ist in Ansätzen gelöst. Nein, es ist nicht Schluss, weil die Lektion aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17, freut euch alle Zeit, die müssen wir noch lernen. Und jetzt gibt Gott uns das Privileg, dass wir zuhören dürfen, wenn Habakuk betet. Und das ist immer sehr schön. Studier doch mal Gebete in der Bibel. Studier mal das Gebet von Nehemia 1 oder Davids aus 1. Chronik 29 oder dieses Gebet. Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich habe Angst. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Kannst du dir denn vorstellen, wie der da kniet, ohne Kniekissen? Entschuldigung. Er redet alles das, wovon sein Herz voll ist. Herr, ich habe Angst. Darf man das sagen?
Wir sind doch Christen, die alles im Griff haben, oder? Wir haben keine Angst, wir stehen über den Dingen. Wir haben keine Sorgen. Freunde, wir sollten uns ein Zusammenleben angewöhnen mit offenem Visier. Und auch mal dem anderen sagen, du, ich habe ein echtes Problem. Du hast ein Problem? Hätte ich nie gedacht. So wie du immer hier sitzt. Hast du keine Probleme? Doch, ich habe ein Problem. Ich finde keine Zeit zum Gebet. Kannst du mir helfen? Wie? Könntest du jeden Früh um 6 zu mir kommen, dass wir zusammen beten, bevor du zur Arbeit fährst? Wenn dir das hilft, komme ich. Machen wir 14 Tage. Wir haben Probleme. Und der Habakuk macht daraus kein Geheimnis. Herr, ich habe Angst. Der Herr sagt in Markus 14, nimm diesen Kelch von mir weg. In keinem anderen Evangelium findest du diesen Satz. Der geht doch so unter die Haut, oder? Der Herr hatte ein Problem. Er hatte Angst. Er hat sich mit lautem Geschrei und Tränen Gott dargebracht. Er hatte ein Problem. Und die Bibel schreibt es auf. Und wir spielen Theater voreinander. Vielleicht, dass wir so die Heiligen spielen, die keine Probleme haben. Habakuk hatte ein Problem. Er sagt, ich habe Angst. Und ich wünsche mir, dass du dein Werk belebst inmitten der Tage. Und dann geht es immer so weiter. Dann kommt er zu Vers 13. Da hat er irgendwas verstanden. Du zogest aus zum Heil deines Volkes, zum Heil deines Gesalbten. Okay, sagt Habakuk. Gott, ich habe verstanden, dass du zu deinem Volk immer gut bist. Du möchtest dein Volk heilen. Und du hast ein zweites Ziel in dem, was du tust. Du möchtest gern, dass dein Gesalbter groß gemacht wird. Das sind so die beiden großen Ziele, die Gott hat. Er ist tätig zum Heil seines Volkes und zum Heil seines Gesalbten. Dann kommt Gottes Gerichtshandeln. Und dann, jetzt lese ich ab Vers 17. Und lest mal ganz aufmerksam mit. Es ist so interessant. Dann macht der Habakuk eine Analyse. Wie sieht es denn im Moment aus in Israel? Und dann sagt er Folgendes. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen. Und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaums. Und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh. Und kein Rind ist in den Ställen. Und ich werfe jetzt meine Antidepressiva-Pille ein. Oder? Was hätten wir gemacht? Also, schlimmer kann es doch nicht aussehen. Da kommt ein Gedankenstrich und dann kommt eine Fanfare, liebe Geschwister. Die muss uns unter die Haut gehen. Und das ist das, was Habakuk von Gott gelernt hat. Gott, daran kann ich nichts ändern, dass die Ställe leer sind, dass der Feigenbaum nicht mehr blüht. Das liegt nicht in meiner Macht. Das ist dein Gericht, dein gerechtes Gericht. Amen. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Ende des Liedes oder dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich mir. Wenn wir vor Traurigkeit überfließen, wenn wir an die Welt denken, in der wir leben und das Chaos, was sich um uns herum ereignet, wenn wir an die Christenheit denken, die den Namen des Herrn verleugnet und wir sind ein Teil davon, die Bibel demontiert, was sollen wir dann machen? Auf keinen Fall aufhören zu jubeln. Geht das? Ja, es geht. Habakuk konnte das. Er hat gesagt, ich aber. Ihr wisst, dass es ganz viele Aber in der Bibel gibt. Und gerade im Propheten Jona gibt es, den kann man nach den Abern einteilen, die es in diesem Propheten gibt. Habakuk sagt, das ist nicht die ganze Welt, in der ich mich bewege. Die Welt? Okay. Die Christenheit? Okay. Aber das ist nicht meine ganze Welt. Die Welt, in der ich lebe. Das ist mein Herr, der in seinem Palast sitzt, in seinem heiligen Palast. Das ist die Beziehung, die ich zu ihm habe und die ist unantastbar. Und darüber hinaus, so ist es jedenfalls in meinem Leben, gibt es auch noch sehr viele Dinge, über die ich mich freuen kann. Ich habe Freunde unter Christen. Ich habe den Genuss, junge Leute zu erleben, die dem Herrn dienen wollen, die mir oft ein Vorbild sind. Der Herr stellt mich in eine Gemeinschaft, die lebendig ist und die mich korrigiert und die mir Speise gibt. Dann gibt es hier so ein Buch, meins ist schwarz, Farbe ist egal, aber das ist einfach ein Freudenbecher. Da kann man draus trinken und sich ernähren. Dieser Gedankenstrich macht mich so froh. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Und dann kommen wir zurück zu 1. Thessalonicher 5. Und wir können Paulus verstehen. Wenn du 2. Korinther 11 liest und seine ganze Prügelei und seine Schiffbrüche, da hätte man denken können, Paulus, wie kommst du denn auf so einen Vers? Freust du dich denn? Ja, sagt Paulus, ich freue mich. 2. Korinther 6 haben wir gestern erwähnt. Als Traurige, aber alle Zeit uns freuen. Wir sind nicht schizophren. Aber wir leben in unterschiedlichen Welten. Das ist wohl so. Aber wenn wir die wirkliche Welt aus den Augen verlieren, dann werden wir wirklich depressiv. Und wenn du nur noch Idea liest oder irgendwelche Blätter, die dir ein Chaos nach dem anderen mitteilen, da wirst du krank. Und liebe Geschwister, hört auf, wenn wir uns treffen, immer nur von dem ganzen Chaos zu erzählen. Das macht uns doch fertig, oder? Ich weiß selbst, wie schlecht die Welt ist. Und ich weiß auch, dass vieles Traurige in der Christenheit passiert. Lass mich doch mal ein Wort aus deinem Mund hören, wo du letzte Woche deinen Herrn erlebt hast. In deinem Leben, beim Bibellesen, hast du überhaupt nichts erlebt? Gibt es nichts, was dich wirklich froh macht, wo du deine Freude an andere weitergeben kannst? Wir hatten als junge Leute ein Moped. Naja, und da hat uns irgendeiner gesagt, wir sollen mit den Dingen, die wir haben, auch dem Herrn dienen. Naja, da mit 19 ist man da nicht so gerade voll erfüllt. Aber dann hatten wir so einen geistlichen Anfall. Und dann haben wir gesagt, wir können ja mit dem Moped mal alte Geschwister besuchen. Die hören dann schon wenigstens, wenn wir kommen, auch wenn sie schwerhörig sind. Und dann haben wir da einen ganz edlen Plan ersonnen und haben gesagt, wir besuchen jetzt einen alten Bruder und singen ihm mal ein Lied. Na, hin mit unseren Knetterbüchsen und dann hoch. Er war schon ziemlich alt, 92. Lied gesungen und wollten dann natürlich schnell wieder weg. McDonald's gab es damals nicht, aber Eisbuden gab es auch. Aber dann kam das Schlimmste, was kommen konnte. Er sagte, na Jungs, dann setzt euch mal hin, ich werde euch mal was erzählen. No, dachte man, das wird jetzt länger dauern. Und dann saßen wir da und dann sehe ich den noch heute da sitzen. Das war so ein uralter Lehnstuhl. Ein sehr friedlicher Mensch. Er lächelte. Und dann hat er einen Satz gesagt, das fand ich wieder schön. Er hat gesagt, wisst ihr was, in meinem Leben war alles Gnade. Und jetzt könnt ihr wieder gehen. Da dachte ich, der hat wirklich ein Herz für die Jugend, wa? Aber die kurzen Sätze vergisst man eben nicht. Und ich habe mich gefreut, einen Christen kennenzulernen, der 92 ist, der einen Haufen körperliche Gebrechen hatte, der in seinem Stuhl sitzt und sich freut und uns so ein Vermächtnis mitgibt. Und wie ihr seht, habe ich das nach, na, ich bin jetzt 57, also 38 Jahre, ja, nicht vergessen, in meinem Leben war alles Gnade. Oder Paulus hätte gesagt, freut euch alle Zeit. Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel nehmen. Dazu brauche ich mein Liederbuch. Darf ich das mal kurz sagen? Ich möchte euch mal ein Beispiel geben für wahre Freude aus der Kirchengeschichte. Ich habe vor einiger Zeit zu Weihnachten von meinen Kindern eine CD geschenkt bekommen. Da habe ich mich natürlich auch gefreut. Muss ich ja. Aber ich wusste noch nicht, was drauf war. Und sie haben beschlossen, ich habe 6 Kinder, dass sie also einfache Andachten drauf sprechen, also mit ihrer Stimme. Und wenn ich dann unterwegs bin mit dem Auto und Sonntagabend immer nach Hause komme, damit ich auch weiß, dass ich noch Erbschleicher habe, dann kann ich mich an sie erinnern. Und ein Beitrag auf dieser CD war ein Lied. Und das habe ich jetzt inzwischen so 50 Mal gehört. Und es waren 5 Strophen. Und je öfter ich dieses Lied gehört habe, habe ich gedacht, das ist unglaublich. Und dann habe ich entdeckt, Mensch, das steht bei uns im Liederbuch. Und dann habe ich dieses Lied studiert. Das ist das Lied 231. Ist Gott für mich, so trete, gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott. Also ich habe das Ding inzwischen auswendig gelernt. Okay, dachte ich. Super Vers. Es wird immer besser, das Lied. Da habe ich geguckt, von wem ist denn das eigentlich? Wer weiß es? Paul Gerhardt. Wann hat denn eigentlich Paul Gerhardt gelebt? Ach, während der Zeit des 30-jährigen Krieges. Das war nicht so eine Wohlfühloase wie wir im Moment, ja, mit mehreren Einkaufszentren, Shoppingmeile. Ich habe ein Museum besucht in Schmalkalden vor 2 Jahren über die Zeit des 30-jährigen Krieges im Raum Schmalkalden. Da vergeht dir der Appetit. Es war so ein grausamer Krieg, ein sinnloser Krieg. Und in Schmalkalden war es so, dass immer die Horden von der einen Seite in die andere Richtung zogen und machten alles platt. Und wenn die durch waren, kamen die anderen wieder zurück und zogen die andere Richtung wieder rüber. Da hatten die sich noch gar nicht wieder erholt. Und immer wurden Leute schlimmsten gequält, umgebracht, entehrt. Und dann ist jetzt meine Tochter nach Magdeburg gezogen und ich habe dann mal geguckt, ja, Magdeburg, was gab es da alles so? Und da gab es während des 30-jährigen Krieges in Magdeburg die sogenannte Magdeburger Hochzeit, 1531, in Anlehnung an diese Bluthochzeit in Paris. Das heißt, irgendwelche Heere haben Magdeburg belagert und in Magdeburg war so ein stolzer Gockel, der wollte die Stadt nicht aufgeben. In Magdeburg haben zu der Zeit 30.000 Leute gelebt oder 28.000 Menschen. Und obwohl der Feind, der vor den Toren stand, den Leuten immer angeboten hat, und zwar 5-mal, ihr könnt euch ergeben und dann lassen wir euch ziehen. Also die hätten wahrscheinlich da auch ein paar umgebracht, nehme ich mal an, waren da nicht alle so wohlerzogene Burschen. Er hat es nicht gemacht und dann hat man nach einer endlosen Wartezeit, wo das Volk in Magdeburg ausgehungert war, die Stadt erbrochen und einfach platt gemacht. Und von 28.000 Menschen sind 450 übrig geblieben. Unvorstellbar. So, damit höre ich jetzt mal auf. Und unter diesem Hintergrund setzt sich Paul Gerhardt hin und schreibt ein Lied. Er war Pfarrer in Berlin. Er hat mehrere Pestzeiten miterlebt, wo er 2 Jahre lang mal während der Pest von Haus zu Haus gegangen ist und Leute getröstet hat, ihnen noch ein Vers vorgelesen ist, bevor sie gestorben sind. Er hat seinen eigenen Bruder zu Grabe getragen, den Christoph. Und er hatte erlebt, weil er da theologische Diskussionen hatte mit seinen Vorgesetzten, dass er sogar Berlin verlassen musste und hat die letzten Lebensjahre im Spreewald zugebracht, in Lübbenau. Sollte man mal hinfahren, gibt es ein kleines Paul-Gerhardt-Museum. Der Mann hat eigentlich nur Finsternis erlebt in seinem Leben. Von seinen 5 Kindern sind 4 gestorben, wo sie klein waren. Und ich finde, das muss man wissen, wenn man so ein Lied singt. Das ist also, hier ist ein schwarzes Tuch, das ist der Hintergrund. Und dann kommt so ein Mann und schreibt ein Lied. Nun weiß und glaub ich feste und rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Jetzt weiß man auch, wovon der redet. Gott war sein geistlicher Stoßdämpfer. Der ist von Not zu Not gegangen und er sagt, wenn ich Gott nicht hätte, und er sagt auch in dem Lied, Gott hat mir ja das Weh nicht weggenommen, aber er hat es wenigstens gedämpft. Ich habe das mit ihm ausgehalten. Das ist die Realität, Vers 2. Und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Ich meine, das sind doch Statements, oder? Das sind Texte. Wir hatten gerade Lieddiskussionen. Also ich freue mich über gute neue Lieder. Aber ich muss sagen, wer schafft das, heute so ein Lied zu schreiben? Dann geht es weiter. Mein Jesus hat gelöscht, was mit sich führt, den Tod. Er ist's, der mich reinwäschet, macht schneeweiß, was ist rot. Und jetzt plötzlich, und das ist unser Thema, in ihm kann ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Mein lieber Paul, wie kommst du denn da drauf? Hat sich gerade desinfiziert, kommt von seinem letzten Krankengang, hat die Pestkranken besucht, hat gesehen, wie ein ganzes Volk durch einen ganzen Krieg sinnlos einfach nur hingemordet wird. Und dann sagt der Paul Gerhardt, wahrscheinlich hat er gerade 1. Thessalonicher 5, Vers 17 studiert, in ihm kann ich mich freuen. Paul, wirklich? Kannst du dich freuen? Und ich
Deutscher 2017 mit einem Jammergesicht durch die Gegend renne und ständig allen Leuten erzähle, wie schlecht es mir geht und wie schwer wir es haben. Aber wenn wir mal 24 Stunden Zeitreise, 531 leben müssten, uns würde die Jammerei ganz schnell vergehen. Wir jammern auf einem hohen Niveau hier. Es ist peinlich. Paul Gerhard macht es nicht. In ihm kann ich mich freuen. Hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Jetzt könnte man denken, komm Paul, jetzt ist genug. Nee, sagt er, jetzt geht das mal richtig los. Strophe 5, gut gegen Herzkrankheiten. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Da kannst du den noch in den Arm nehmen, oder? Den werden wir im Himmel treffen und den kannst du da in den Arm nehmen. Das ist der zweite, habe ich mir vorgenommen. Nach Bach ist Paul Gerhard dran. Was werden wir für Leute treffen im Himmel? Was werden wir für eine... Den Genuss, das zu lesen, was Sie gedichtet und geschrieben haben, haben wir heute schon. Ich wünsche mir das. Ich habe keine Ahnung, was mir in meinem Leben noch begegnet. Und du weißt es auch nicht. Aber es gibt keinen Grund, so eine Strophe zu singen. Mein Herz geht in Sprüngen. Das hat nichts mit Herzrhythmusstörungen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir die Freude nach außen tragen. Den anderen sagen, ich freue mich. Damit fällst du heute auf. Ich merke das und ich provoziere gerne Leute, die mich treffen, die mich lange nicht gesehen haben und die haben schon so eine leichte Leidensmiene. Na Klaus, wie geht es? Und wenn du dann sagst, es geht mir sehr gut, oh, sind sie ganz überrascht. Oder wenn jemand sagt, geht es dir gut, dann sage ich nein. Ach, das habe ich mir gedacht. Nein, ich sage, es geht mir sehr gut. Wir sind immer so auf der Leidensschiene, ja. Ich will deine Not nicht verkleinern. Ich will mich auch darüber nicht lustig machen. Auf keinen Fall. Aber es gibt doch eine Sache, die unwandelbar steht. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht ruhig sein. Wir können uns freuen. Wir haben allen Grund dazu. 5. Mose 16, Vers 11. Du sollst dich freuen. Alles andere ist Befehlsverweigerung. Und das sagt Paulus in Thessalonichern. Es ist eine Säule meines christlichen Glaubens. Sie ist mit Freude verbunden. Jetzt bin ich in meinem Charakter wahrscheinlich eher ein fröhlicher Mensch und das kommt mir auch charakterlich entgegen. Da bin ich auch ganz froh drüber. Aber das hat an sich nichts mit Charakter zu tun. Begegne dem anderen wirklich mit einem freundlichen und freudigen Gesicht. Das ist gut. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, betet unablässig. Wir haben gestern schon festgestellt, es gibt ein großes Arbeitsfeld für uns Christen und das ist unser jämmerliches Gebetsleben. Da bin ich nicht besser als ihr. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man Weichen stellt und sein Leben irgendwie neu regelt, dass man Dinge für sich festlegt als Gesetz. Zum Beispiel ist das eine Gelegenheit, wenn man heiratet. Dann könnte man sagen, okay, jetzt beginnt ja für uns ein völlig neuer Lebensabschnitt. Die Zeit wird neu eingeteilt, das steht allein in unserer Macht. Wir müssen uns Dinge festlegen. Wenn du das nicht machst, wirst du das nicht praktizieren. Wenn du nicht sagst, wir werden jeden Tag unbedingt als Ehepaar eine Gebetszeit haben. Und wenn wir das nicht machen, werden wir geistig nicht überleben. Das wissen wir alle, ja. Und trotzdem, glaube ich, ist der Widersacher dran und er will uns an zwei Dingen hindern. Unsere Bibel zu lesen und zu beten. So primitiv und so billig, wie das klingt. Aber das ist ja die Ursache unserer Kraftlosigkeit. Ich habe einen guten Freund, der sagt immer zu mir, Mensch, ich fühle mich wie ein geistlicher Fruchtzwerg. Ja, das sage ich auch. Aber wir müssen ja keine geistlichen Fruchtzwerge bleiben. Wir sollten dann mal gucken, dass wir eine Verpackung finden, jetzt 20% mehr. Ja? Dann wird es schon ein bisschen mehr. Und dann merken wir, wie genau das, was wir versäumt haben, uns die Kraft gibt. Betet unablässig. Können wir uns nicht einfach mal treffen mit einem Bruder und sagen, du, können wir mal 10 Minuten beten? Das müssen ja nicht immer so endlose Gebete sein. Vielleicht denken auch die Kinder hier und die jungen Leute, ja, also Gebetsstunden, das ist schon. Also wenn ein Bruder bei euch 20 Minuten beten sollte, ist das ein No-Go. Entschuldigt bitte. Kein Gebet über 4 Minuten. Du hast eine Glocke hier, bim, bim, auch wenn er gerade einen wertvollen Gedanken hat. Es gibt noch mehr. ihr seid hier ein Haufen Brüder, da können doch mal mehr Leute beten. Und dann bleiben auch die jungen Leute wach. Wenn die, also ich habe früher in Jena immer da gekniet und dann wusste ich, also wenn der Onkel sowieso anfängt zu beten, ich wusste alles, was er betet und ich wusste, dass der die Zielgerade nicht vor 20 Minuten anläuft. Das ist einfach grausam. Und wir müssen Gott auch nicht alles sagen, was er schon längst weiß, sondern wir sollen doch ehrlich beten und das beten, was aktuell ist und kurz beten. Gerade wenn wir öffentlich beten. Wenn du alleine bist, kannst du beten und so lange und so intensiv und du kannst dein Herz ausschütten. Kein Problem. Aber für öffentliche Gebete ist es unanständig. Lass das doch lebendig sein und frisch sein. Aber betet unablässig. Es gibt keine Situation, in der wir nicht beten können. Und da müssen wir nicht alle Formalitäten erfüllen. Das können Stoßgebete sein. Der Petrus, der konnte auch nicht noch alle seine Klamotten sortieren, bevor er da geschrien hat, Herr, rette mich, sondern der war am Absaufen. Und dann kannst du gerade noch drei Worte sprechen und dann ist sowieso Feierabend. Und es gibt so gute Gebete in der Bibel. Lebendige Gebete. Traurige Gebete. Aufrüttelnde Gebete. Und ich möchte uns dazu ermutigen, auch ihr lieben Schwestern, trefft euch doch einfach mal in den Häusern und betet zusammen. Betet für den nächsten Gottesdienst, dass Gott wirkt an euren Männern, dass sie den Mund aufkriegen oder irgendwie, wo eine Not da ist. Wir können dafür beten. Also wir sind wirklich keine Helden, da wo wir jetzt wohnen, aber wir haben es wirklich geschafft, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wir sind mit einer zweiten Familie auf dem Reiherhals, wo wir diese Freizeitarbeit machen. Und wir haben uns gesagt, also ohne Gebet werden wir hier sowieso scheitern. Da braucht man nicht viel nachdenken. Und da haben wir gesagt, okay, wir treffen uns jeden Donnerstag 8:30 zum Beten. Und das machen wir seit 16 Jahren. Aber wenn man das jetzt nicht festgelegt hätte, dann hätten wir das auch nicht durchgezogen. Aber so ist ganz klar, an dem Abend nimmst du dir nichts vor. Da trifft man sich, man beredet alles, was zu bereden ist und dann beten wir zusammen. Ich glaube, dass das so ein tragendes Element ist. Und ich weiß, dass auch ganz viele für unsere Arbeit beten. Und ich finde das so gut und so wichtig. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Und da muss ich euch eine Geschichte erzählen, die ich sehr interessant fand. Ich habe einen Freund, der ist so, ja, wie nennt man das, Personal Coach in einer Firma. Der muss dafür sorgen, dass die Leute immer motiviert auf Arbeit kommen. Und möglichst 2 Stunden länger bleiben und nichts dafür haben wollen. Und dann hat er gesagt, du, wir bieten jetzt in unserer Firma Seminare an über Dankbarkeit. Ist das ja genial. Was ist aus der Bibel? Du mit deiner Bibel? Na, ich sag, alles, was vernünftig ist und was ihr macht, kommt sowieso aus der Bibel. Ich sage, wenn ihr plötzlich auf den Trichter kommt, dass ihr Seminare anbietet für eure Leute, dass sie dankbarer werden sollen, warum macht ihr das eigentlich? Ja, damit sie leistungsfähiger werden. Nur darum. Also man will denen da nicht Gutes tun. Aber man hat den Eindruck, dass wenn wir eine dankbare Grundstimmung haben, dann sind wir locker, flockig, fröhlich auf der Arbeit und sind ein bisschen motiviert und machen noch ein bisschen mehr. Und da habe ich gedacht, das ist doch interessant, dass die Welt uns alles nachmacht, oder? Der Herr Jesus erzählt extra eine Geschichte. Die kennst du, Daniel. Nee, David. Letzte Mal. Es waren 10 Aussätzige. Die heilte Herr Jesus. Kennst du die Geschichte? Wie viele kommen und bedanken sich? Einer. Volle Punktzahl. Peinlich, oder? Der Herr sieht seine Gemeinde hier auf der Erde und er sagt, wenn ich euch mal sagen soll, wie hoch der Prozentsatz von euch ist, dass ihr euch für eine Sache bedanken würdet, dann ist es ungefähr bei 10%. Um die Situation und auch die Geschichten, die der Herr Jesus erzählt, und das ist ja keine, die er erzählt hat, sondern die hat sich ja wirklich ereignet, die ist ja unglaublich, oder? Aussatz, das ist ja nicht Männerschnupfen, sondern Aussatz ist, dass einem schon mal der Fuß fehlt oder die Hand fehlt und dann stinkst du und alles ist vereitert. Und dann sagen die Leute, zieh lieber mal um, da vorne haben wir noch so einen extra Block, da kannst du reinziehen. Du bist isoliert und du bist eine totgeweihte Amsel. Es ist vorbei. Für die war alles zu Ende. Und dann kommt der Herr dahin und dann kommen die 10 an und dann heilt er die. Der eine guckt runter und sieht alles wieder komplett. Der andere kann die Skatkarten wieder halten. Für
Für die ist ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe einmal was erlebt, dass ich tierische Ohrenschmerzen hatte. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Es war so belastend, dass meine Frau sagte, du musst jetzt zum Notarzt gehen. Und dann bin ich dahin und da hatte auch gerade zufällig ein HNO-Arzt Bereitschaft und nicht gerade ein Frauenarzt oder so. Und da hat er da irgend so ein Röhrchen genommen und haut mir da so einen Wasserstrahl ins Ohr und dann fliegt da irgendwie ein Tropfen raus. Und mit einem Schlag waren die Schmerzen weg. Dann bin ich da raus, ohne Bodenberührung. Ja. Jubelnd die Treppe runtergestürzt, weil ich dachte, was gibt es ja überhaupt nicht. Weil bei anderen Schmerzsorten wie Zahnschmerzen ist es ja immer so langsam anschwellend und so langsam weggehen, wenn überhaupt. Aber da war das mit einem Schlag weg. Und da musste ich an die Aussätzigen denken. Die standen da und auf einmal, wumm, gesund. Sie rochen nach 4711 und nicht mehr nach Eiter. Die hätten doch den Herrn umrennen müssen und hätten, ach Herr, dann drehen sich neun um und gehen. Und einer kommt. Und man kann den Herrn so gut verstehen, dass er sagt, du, sag mal, wo sind deine Kumpels? Wo sind die neun? Wie oft haben wir das mit Kindern gesungen, das Lied? Wo sind die neun? Aber das ist kein Kinderlied, das ist ein Lied für uns in unserer Zeit. Denn wir sind so. Halt doch mal bitte Revue, was in deinem Leben alles passiert ist, an guten Dingen. Und wo du einen Haken daneben machen müsstest, dafür habe ich mich noch nicht bedankt. Hast du eine gute Beziehung zu deinen Eltern? Schön. Was willst du jetzt auch machen, hier als Nicken? Hast du dich für alles Gute bedankt bei deiner Mutter, bei deinem Vater? Wir hatten mal einen Zivi bei uns, der saß am Frühstückstisch, noch leicht verschlafen und plötzlich meinte er, oh, ich sag, was ist denn? Meine Mutter hat heute Geburtstag. Ja, ich sag, prima. Was machst du da? Nicht. Na, dann war die Mahlzeit vorbei, da habe ich ihm gesagt, pass auf, du kriegst heute frei, eine Viertelstunde, schreibst deiner Mutter einen Brief. Habe ich noch nie gemacht. Ne? Ich sage, wunderbar. Wird ja Zeit, bis jetzt 19, musst du irgendwie eine Kleinigkeit haben, wofür du dich bedanken könntest. Naja, das war nicht so sein Ding. Aber am Ende des Tages, gegen 16 Uhr, hat er mir einen Umschlag hingeknallt. Hast du meine Briefmarke? Ich sage, die würde ich dir sogar finanzieren. Das erste Mal, dass er sich bedankt. Das ist ein Stück Himmel, oder? Wenn wir merken, Mensch, da ist ein anderer Mensch. Irgendwann kommt der Punkt, da muss ich mich bei ihm bedanken. Ich darf mich bedanken. Also in meinem Leben ist es so, dass ich von anderen Menschen sehr, sehr viel Gutes erfahre und erlebe. Bedank dich doch einfach dafür. Ich habe jetzt einen alten Vortrag gehört, auf Kassette, von einem Bruder, von dem ich früher sehr viele Vorträge gehört habe. Der ist inzwischen alt geworden, hat sich auch anders entwickelt. Null Kontakt seit 30 Jahren. Und da habe ich mich hingesetzt, habe ihm einen langen Brief geschrieben. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich mich eigentlich bei dir bedankt habe, dass du mir für viele Jahre ein unglaublicher Segen gewesen bist. Und dass vieles von dem, was ich heute weitergebe, habe ich menschlich eigentlich dir zu verdanken. Danke dafür. Habe ich ihm noch ein Buch mit reingesteckt, ihm hingeschrieben. Der Brief, der zurückkam, der war schon bewegend. Er konnte sich sogar noch an mich erinnern. Bedank dich doch mal. Vielleicht hast du heute Nachmittag mal Zeit, nimmst mal einen Zettel und denkst, okay, gibt es noch irgendwo Bereiche in meinem Leben, wo ich mich bedanken könnte? Und wisst ihr, wo uns das Bedanken am schwersten fällt? Mit Menschen, die uns am nächsten stehen. Sollte man sich bei seiner Frau für Dinge bedanken, die sie gut macht? Na, unbedingt. Machen wir das regelmäßig? Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Wir hämmern auf die armen Kinder ein und sagen, hast du schon Danke gesagt? Aber die erleben das so selten bei uns Erwachsenen. Vielen Dank. Ich habe das und das über dich gehört. Das hast du sehr gut gemacht. Weiter so. Vielen Dank. Kolosser 3, lasst uns lesen. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Wenn wir dankbar werden, wenn wir mal Revue passieren lassen, wie unser Leben abgelaufen ist, wie viele Menschen uns zum Segen geworden sind. Und wir haben uns nie bei ihnen bedankt. Wie oft Gott uns geleitet hat, in seiner Treue uns bewahrt hat. Und wir haben uns nie bei ihm bedankt. Dann können wir das heute ändern. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, das ist die Säule deines Glaubens. Freude, Gebet
und Dankbarkeit. Wenn ihr eine dankbare Gemeinde seid, dann hält man sich hier gerne auf, oder? Dann muss ich nicht damit rechnen, dass jeder mich hier vollschnauzt oder irgendwas dagegen hat, was ich schon wieder falsch gemacht habe. Heute früh komme ich hier rein. Und nur weil der Roland gestern keine Lust hatte, noch da zu wischen, dann wischt er jetzt. Fast wäre ich ausgerutscht. Das muss ja nun nicht sein, ja? Ich weiß nicht, ob der so gut geeignet ist hier als Hausmeister. Man könnte es auch anders sehen, ja? Der Roland kommt früh runter und sieht, Mensch, da ist noch Dreck von gestern. Haben wir irgendwie vergessen. Stürzt los, Eimer. Niemand kann so gut wischen wie ein Mann. Und er wischt ohne Ende. Danke, Roland. Hast du gut gemacht. Ich bin nicht ausgerutscht. Du kannst Menschen für Wochen demotivieren, indem du ihnen einfach ein blödes Wort sagst. Und dann ist der Riemen runter. Und dann ist Feierabend. Oder du kannst denen etwas sagen, wo sie 14 Tage ohne Benzin laufen. Und sei dankbar. Es kommt von Gott. Undankbarkeit ist der Wesenszug eines ungläubigen Menschen. Und dafür gebe ich euch jetzt noch ein eindrückliches Beispiel aus 4. Mose 11. Ich habe das Buch, 4. Buch Mose studiert. Und es ist wirklich ein Spiegel, dieses Volk Israel. Ein Wesenszug von Israel ist, welche Tätigkeit? Dafür noch 7 Minuten. Murren. Was ist Murren? Wie würdest du das beschreiben? Sag einfach so. Wie? Beklagen ist noch viel zu fromm. Was sagen wir? Maulen, meckern, auf Deutsch gesagt. Wir meckern. Das macht das Volk Israel ständig. Ob sie was zu essen kriegen, ob sie nichts zu essen kriegen, sind nur am Meckern. Murren steht in der Bibel. Aber der Höhepunkt ist 4. Mose 11. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Warum ist das der Höhepunkt? Weil es gab überhaupt keinen Grund, sich zu beklagen. Das war ihre Grundhaltung. So wie sie geatmet haben, haben sie sich beklagt. Die sind früh aufgestanden, die Beine baumelten aus dem Bett und das erste Wort, was rauskam, war Meckern. Das war eine Grundstimmung. Und das ist genau die Welt, in der wir leben. Nur ein Gemecker. Wenn man gar nichts findet, meckert man über das Wetter oder über irgendwas. Also bei uns in Lüchen, das ist unsere nächstgrößere Stadt mit 3.500 Einwohnern, gibt es eine lebhafte Protestwelle. Man hat immer den Eindruck, die Leute müssen irgendwas haben, wogegen sie protestieren können. Irgendein Investor kauft ein Stück vom See und sie können gerade da nicht mehr baden gehen, obwohl sie noch 80 Kilometer Ufer hätten, wo sie baden gehen können. Also werden Plakate aufgehängt. Und dann ist das und das. Es wird ständig gemeckert. Und ich glaube, ich werde nicht mehr lange warten, bis ich mal in unserer Tageszeitung dann die Frage stelle, Freunde, das Problem ist jetzt gelöst. Habt ihr schon eine Idee, gegen was ihr jetzt meckern könnt? Sonst geht es euch ja jetzt schlecht. Stattdessen, dass wir mal Menschen treffen, die dankbar sind, die sich freuen. Das Volk Israel war weit entfernt davon. Und die Plagen, die sie getroffen haben, auch hier. Ein Feuer frisst unter ihnen am Ende des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn. Wie so oft, da legte sich das Feuer. Und dann geht es im Vers 4 weiter, dann meckern sie wieder. Nur das Mann sehen unsere Augen. Und dann findet es einen Höhepunkt, glaube ich, in Kapitel 21. Da haben sie dann überhaupt keine Hemmungen mehr. Und dann sagen sie in Vers 5, unserer Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Ja, da muss ich mich schon mal als Erwachsener zusammenreißen, dass ich nicht über das Essen meckere. Ist ja sowieso nicht gut, wenn meine Kinder das hören, dass ich dann zu Hause rummosere und sage, ja, Kartoffeln waren aber angebrannt, das esse ich ja gar nicht gerne. Unmöglich, ja. Da ist eine andere Person, die quält sich eine halbe Stunde ab, ein Essen zu machen. Dann sitzt du da, fängst an zu meckern. Deine Kinder hören das und denken, schöne Sportart, mache ich mit. Und dann meckern die auch. Und so zieht sich das durch dein ganzes Leben. Ein Gemecker. Die feurigen Schlangen in 4. Mose 21, sie kamen wegen Gemecker. Sie haben immer gemeckert. Sie haben immer gemurrt. Und Gott sagt, dieses Murren ist ein Murren des Unglaubens und ein Meckern des Unglaubens. Und deswegen werde ich dieses Volk richten. Und deswegen werden sie nicht in das Land kommen. Wie willst du in das Land kommen, wenn du nicht anfängst, dankbar zu werden? Von Herzen dankbar zu werden. Ich wünsche uns das so sehr. Ich glaube, wenn wir diese Freude und dieses aktive Gebetsleben und diese Dankbarkeit
mehr ausleben würden, dann würden wir anziehender auf unsere Umgebung wirken. Wenn du mit deinen Nachbarn redest und sie wissen, dass du ein dankbarer Mensch bist, dann werden sie sich gerne in deiner Nähe aufhalten. Ein Meckerer und ein mürrischer Mensch, der schafft eine Isolationszone um sich herum. Das ist einfach so. Und dann fällt es uns nicht schwer, ab und zu mal den Tag zu beginnen mit Lied 231 und dann, ich muss mal die Strophe einfach nochmal vorlesen, die ist einfach zu schön. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist.